Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wie ihr wisst, bin ich ein Freund der Wochensprüche. Sehr schön. Hier werden die Wochensprüche ja sozusagen auch in Ehren gehalten. Denn diese Wochensprüche sind meist eine recht prägnante Hilfe, so etwas wie ein Programmwort, um das besondere Thema, die besondere Aussage eines Sonntags zu erfassen. Und wir haben ja heute den letzten Sonntag vor der Passionszeit. Und da machen wir gleich mal die Probe aufs Exempel. Der Wochenspruch heißt: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Lukas 18, 31. Und das Eingangslied, was wir gesungen haben, hat ja im Grunde diesen Wochenspruch selber schon wunderbar thematisiert. Also so heißt der Wochenspruch. Und wir erkennen deutlich, wie dieses Jesuswort auf Kommendes verweist, auf den Weg verweist, der nun vor ihm und natürlich auch vor den Jüngern liegt. Hinauf nach Jerusalem und hinein in die Offenbarung der Versöhnung Gottes im Leiden und Sterben seines Sohnes, des Messias, des Gottes und Menschensohnes Jesus. Um es mit den bewegenden Worten aus dem Passionslied von Friedrich von Bodelschwing, das ich sehr liebe, zu sagen: Jesus, von Jesus, dem Mann von Golgatha, der in bittern Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah, das Geheimnis des Gerichtes über alle Menschen Schuld, das Geheimnis neuen Lichtes aus des Vaters ewiger Huld. Nun ist unser heutiger Wochenspruch zugleich Tor und Weg, aber eben auch der Anfang unseres Predigtwortes. Und so wird durch diesen Wochenspruch zugleich ein wunderbares Hineinfinden in die Botschaft dieses Sonntags präsentiert. Das Predigtwort Lukas 18, 31 bis 43. Jesus nahm die 12 zu sich und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. Die Jünger aber, begriffen nichts von dem. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Das, liebe Gemeinde, ist der erste Teil unseres Predigtwortes. Und nach dem Evangelisten Lukas die dritte und letzte der Leidensankündigungen Jesu. Jesus wendet sich direkt, sozusagen exklusiv, an seine 12 Jünger und will sie auf das ausrichten. Er will sie auf das vorbereiten, was ihn und damit eben auch sie in Jerusalem erwartet. Er macht dies nicht zum ersten Mal. Oh nein, weil das alles sehr schwer ist, was da auf sie zukommt. Ist es Jesus wichtig, seine Jünger liebevoll, vorbereitend zu stärken? Durch das, was er ihnen sagt, will er sie ja vorbereitend stärken. Bei dieser dritten und letzten Ankündigung seines Leides bezieht sich Jesus ganz bewusst auch auf die prophetischen Verheißungen des Alten Testamentes. Dabei dürfen wir natürlich besonders an Jesaja 53 denken. Diese Verheißung, die sagt: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus spricht also hier nicht nur in seiner eigenen Autorität, das hätte ja auch schon gereicht. Nein, er spricht ganz bewusst in der Autorität des Wortes Gottes, in der Autorität des Bundes Gottes mit Israel und macht seinen Jüngern und uns damit deutlich, was jetzt bald in Jerusalem mit mir passiert. Darüber verzweifelt nicht. Denn es ist kein sinnloses Scheitern. Es ist kein Game Over. Es ist nicht der finale Sieg des Bösen über das Gute, sondern was in Jerusalem mit mir geschieht, ist der heilige, göttliche Plan zum Sieg über die Sünde. Der heilige, göttliche Plan zur Rettung der Menschen und ihrer Versöhnung mit Gott. Deswegen spricht er ja auch bewusst von vollendet. Und nicht nur von, was da geschieht, was da auf uns zukommt. Ich werde das Kreuz, spricht Jesus, das auf mich wartet, annehmen. Ich werde es tragen, denn nur so geht der Weg der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. So sehr liebt mein himmlischer Vater diese Welt, sagt Jesus zu seinen Jüngern und zu uns, dass er mich hingibt, dass er mich hineingibt in diese sündige, zerstörerische Welt, dass ich durch mein freies Liebesopfer am Kreuz die Macht der Sünde ein für allemal besiege. Liebe Gemeinde, wenn wir uns da hineindenken, hineinfühlen, dann spüren wir doch förmlich, wie Jesus in Liebe und Wahrhaftigkeit, ja, um seine Jünger ringt, dass sie das ertragen können, was da in Jerusalem mit ihm und eben auch mit ihnen geschehen wird. Warum sollte er sonst seine Jünger so ehrlich und zugleich so realistisch ja, vorbereiten, es realistisch ankündigen, was da alles auf ihn zukommt? Er wird überantwortet werden in die Hände der Heiden. Er wird der römischen Besatzungsmacht ausgeliefert werden. Sie werden ihn, den Messias, verspotten, misshandeln, anspucken. Er wird gegeißelt und getötet werden. Jesus ringt um seine Jünger, dass bei dem, was sie mit ihm erleben werden, ihr Glaube, ihre Liebe und ihre Hoffnung standhalten. Ringt nicht Jesus auch immer wieder mit uns und um uns, dass unser Glaube standhält, dass unsere Liebe nicht untergeht, dass unsere Hoffnung nicht stirbt, wenn er uns schwere Wege gehen lässt? Ja, Jesus ringt mit seinen Jüngern um seine Jünger, und er verschweigt ihnen auch seine Auferstehung nicht als Anker für Glaube, Liebe und Hoffnung. Doch seine Jünger, also die, die schon Jahre mit ihm zusammen sind, mit ihm unterwegs sind, die mit ihm so viel schon erlebt haben, sie begreifen nichts. Der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Sie konnten das Gesagte nicht verstehen. Der biblische Text spricht es selber dreimal aus. Wie sehr muss Jesus das geschmerzt haben, wenn schon seine engsten Freunde, seine Nachfolger nicht begreifen, was er ihnen so engagiert, vom Herzen kommend sagt, sie auch noch nicht mal nachfragen, was das bedeutet, was in Jerusalem geschehen wird, sondern sie sich im Grunde so verhalten, als hätten sie mit allem nichts zu tun, als ginge sie das alles gar nichts an. Da stimmt doch was nicht. Was ist da also bei den Jüngern los, die hier so taub für sein Wort sind? Ja, man könnte fast von einer Verstockung der Jünger reden. Wir erinnern uns an den Wochenspruch vom letzten Sonntag. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht, aus dem Hebräerbrief. Also was macht die Herzen der Jünger so erschreckend taub? Was verstockt sie? Hier, liebe Geschwister, sind wir an einem ganz zentralen Punkt, an einer ganz zentralen Stelle. Denn das Evangelium sagt uns ungeschminkt ehrlich, es ist der leidende Messias. Es ist der Gottes- und Menschensohn, der aus göttlicher Notwendigkeit in der leidenden Kraft der Liebe die Macht der Sünde besiegt und Versöhnung schafft. Der leidende Christus ist das Ärgernis. Als Jesus zum ersten Mal seinen Leidensweg nach Jerusalem als göttlichen Auftrag vor seinen Jüngern gegenüber ankündigte, da nahm ihn Petrus beiseite, wir kennen die Geschichte, und fuhr ihn förmlich an und sprach zu ihm: Gott bewahre dich, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Matthäus 16. Jesus weist Petrus darauf hin, mit einer einmalig scharfen Form zurück. Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Petrus, der es wieder einmal gut meinte und so schnell das Wort ergriff, lag hier völlig falsch, ja, er lag gefährlich falsch. Gottes Absicht war und ist eine ganz andere. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge, das er 1937 veröffentlicht hat, diesen Sachverhalt mit prophetischer Klarheit beschrieben. Ich zitiere: Dass es Petrus, der Fels der Kirche, ist, der sich hier schuldig macht, unmittelbar nach seinem Bekenntnis zu Jesus Christus. Das besagt, dass die Kirche von Anfang an selbst an dem leidenden Christus Anstoß nahm. Sie will einen solchen Herrn nicht. Und sie will sich als Kirche Christi von einem solchen Herrn nicht das Gesetz des Leidens aufzwingen lassen. Der Einspruch des Petrus ist sein Unwille, sich ins Leiden zu schicken. Damit ist der Satan in die Kirche gefahren. Er will sie vom Kreuz ihres Herrn losreißen. Soweit das Bonhoeffer-Zitat. Eben diese Spur, liebe Gemeinde, am leidenden Christus Anstoß zu nehmen und sich nicht in sein Leiden hineinziehen zu lassen, so zu tun, als wenn er schon leidet, dann ist es nur seine Sache, dann hat es nichts mit uns zu tun. Nein, diese Spur, sich nicht in sein Leiden hineinziehen zu lassen, ihm nicht in sein Leiden nachzufolgen, diese Spur zieht sich weiter, ja bis zur Kreuzigung, durch den Kreis der Jünger. Wie wir auch an unserem heutigen Predigtwort sehen. Sie sind nicht einfach taub. Sie machen ihr Herz dicht, wenn sie von dem Leidensweg unseres Herrn hören. Dieser Weg, der vor ihnen liegt. Es ist ihnen ein Ärgernis und so begreifen und verstehen sie nichts. Und wie ist es heute, liebe Gemeinde? Wie sieht es bei uns aus? Können wir den Verspotteten, den Gegeißelten, den angespuckten Gottessohn, können wir den gekreuzigten Christus ertragen? Können wir das Leiden unserer weltweit, deswegen freue ich mich so, dass Sie am nächsten Sonntagabend eine Veranstaltung mit Open Doors machen, können wir das Leiden unserer weltweit verfolgten Glaubensgeschwister ertragen, die ja gerade durch ihre Nachfolge Jesu, weil sie Christen sind und sein wollen, in diese Bedrängnis, in diese Verfolgung kommen. Und die darum im Glauben am Kreuz unseres Herrn mit ihrer ganzen Existenz teilhaben. Wie lange hat es gedauert, liebe Geschwister, bis die Leidenswege unserer verfolgten Geschwister überhaupt von unserer Kirche wahrgenommen wurden? Und auch heute noch tut sie sich schwer. Heute vor 11 Jahren, am 15. Februar 2015, wurden an der Mittelmeerküste Libyens 21 Christen, die ihrem Glauben an Jesus nicht abschwören wollten. Es waren 20 Kopten, also 20 ägyptische Christen und ein Bruder aus Ghana. Sie wurden durch den Islamischen Staat enthauptet, geschächtet. Ich denke, viele von Ihnen kennen dieses Video, wo diese schwarz gekleideten Kämpfer des Islamischen Staates, die in so orange Overalls gekleideten 21 Christen an den Strand der Mittelmeerküste führen. Sie starben wahrhaft als Märtyrer. Hat jemand in kirchlichen Nachrichten einen Hinweis darauf gefunden? Ich habe gestern noch mal bei der EKN gegoogelt, es war nichts zu finden. Unser Christsein in Deutschland, besonders im Westen, kommt aus im großen Ganzen 7 Jahrzehnten wirtschaftlicher Prosperität. Die Kirchensteuerfinanzierung machte die Kirchen reich, auch bei wachsender geistlicher Armut. Ist nicht auch bei uns das Kreuz Jesu das heilsnotwendige Leiden und Sterben des Messias, der diesen Weg ja für uns geht und uns zugleich auf diesen Weg mitnimmt, ein Ärgernis? Schämen wir uns nicht des Leidens Jesu? Schämen wir uns nicht seinem Kreuz? Vor seiner Liebe, die bewusst ins Leiden geht, von seiner Liebe zu sprechen, zu bekennen, dass wir daran glauben, dass wir ihm nachfolgen. Schämen wir uns dessen nicht mitten in einer so von einem egozentrischen Lebensstil, der Lebenslust und der Genießerfreude strotzenden Zeit? Ist uns nicht auch der leidende Christus, ja, wenn schon nicht persönlich, aber dann doch öffentlich und kulturell peinlich, der leidende Christus und sein Kreuz? Liebe Geschwister, Satan ist heute in der Kirche sehr wirkmächtig und wie es scheint auch erfolgreich. Denn sein Hauptwerk besteht darin, wie Bonhoeffer treffend sagt, die Kirche vom Kreuz ihres Herrn loszureißen. Und es gibt viele innerhalb der Kirche, die mit dabei sind, ihm behilflich zu sein. Doch ein Christsein und eine Kirche, die sich vom Kreuz Jesu losreißen lässt oder sich sogar freiwillig von ihm trennt, wird in ihrer Oberflächlichkeit keinen Bestand haben. Sie wird ein Christsein und eine Kirche. Sie sind wie der Same, von dem Jesus im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld sagt, dass er, wenn die Sonne aufgeht, in der Hitze von Anfechtung und Bedrängnis verdorrt. Erleben wir es nicht? Und wenn wir jetzt noch einmal auf die Jünger schauen, die nichts von dem verstehen, was Jesus ihnen ankündigt, und wir ehrlicherweise erkennen müssen, dass wir in einer ganz ähnlichen Situation sind wie sie, dann kann uns eine echte Ratlosigkeit überfallen. Wie kommt unsere Kirche aus dieser Blockade der Herzenstaubheit heraus? Wir wollen doch an Jesus, an den ganzen Jesus glauben, an sein Kreuz und an seine Auferstehung. Wir wollen doch Jesus, dem ganzen Jesus, eben auch dem Leidenden, ehrlich nachfolgen und nicht einem geschönten und harmlos und belanglos gemachten Bild von ihm. Was also hilft weiter? Gottes Wort natürlich und damit auf jeden Fall komme, was mag, an Jesus dranbleiben. Und darum schauen wir jetzt auf den zweiten Teil. Keine Angst, es wird nicht ganz so lang wie der erste. Schauen wir auf den zweiten Teil unseres Predigtwortes, der uns weiterhilft, indem er uns einen ganz anderen Zugang zu Jesus zeigt. Denn wenn wir ehrlich sind und wenn wir es ehrlich meinen, lässt uns Jesus nie in unseren verschlossenen Herzen, in unserem Nichtverstehen hängen. Das Bibelwort, was jetzt kommt, was zum Predigttext gehört, stellt uns in eine ganz neue, in eine ganz andere Situation. Jesus führt seine Jünger und mit ihnen auch uns überraschend weiter. Ich lese. Es begab sich aber, als Jesus in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorüberging, forschte er, was da wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne rangingen, die fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach und pries Gott und alles Volk, das das sah, lobte Gott. Was für ein Neueinstieg geschieht jetzt. Wir können nur staunen, liebe Gemeinde. Von den herzenstauben Jüngern, die nichts verstehen von dem, was Jesus zu ihnen herzergreifend sagt, die sich innerlich verschließen und von ihm sich distanzieren und ihn damit alleine lassen, zu dem Blinden, der in seiner Not alleine vor den Toren von Jericho am Wege sitzt und bettelt, dessen Herz aber alles begreift. Wenn wir eben gefragt haben, wie kommen wir aus dieser Sackgasse des verschlossenen Herzens heraus und damit aus der Blockade von Glaube, Liebe und Hoffnung, dann ist dieser Blinde am Weg vor den Toren von Jericho, unser Pfadfinder. Er hat seinen festen, trostlosen Platz am Eingang der Stadt, an dem er sitzt und bettelt, Tag aus, Tag ein. Und da bekommt er mit, heute ist etwas anders. So ein Auflauf, so viele Leute, was ist hier los? Er ist interessiert, er ist neugierig, er will es wissen. Und was er erfährt, dass Jesus von Nazareth mit seinen Jüngern und den vielen Leuten unterwegs ist, das lässt ihn nicht kalt. Ganz im Gegenteil, es bricht aus ihm heraus. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Der Blinde erkennt den Messias. Er erkennt den Davidssohn. Er erkennt den Sohn Gottes. So kann er nur mit aller seiner ohnmächtigen Kraft um sein großes Erbarmen bitten. Er wirft sein Herz, seine ganze Not und Verzweiflung über diese sein Leben so einschränkende Lage als blinder Bettler. Er wirft das alles in die Arme und an das Herz Jesu. Hab doch Mitleid mit mir und hilf mir. Liebe Gemeinde, welch ein Gegensatz. Dort diese distanzierten Jünger, die besten Freunde, die sich in ihrem Herzen raushalten aus der Not, die ihnen Jesus ehrlich sagt. Und hier dieser fremde Blinde, der sich in seiner Not hemmungslos Jesus und seinem erbarmenden Herzen anvertraut. Er lässt sich auch durch die Leute, die keine Störung wollen, die treten ja schnell auf, wenn sowas passiert, Er lässt sich auch durch die Leute, die keine Störung wollen, nicht zum Schweigen bringen. Ganz im Gegenteil, er schreit noch viel mehr und noch viel lauter. Der ganze Zug kommt ins Stocken. Jesus lässt diesen blinden Schreihals, der das Entscheidende versteht, zu sich führen, zu sich bringen. Und jetzt stehen sie sich gegenüber, sozusagen auf Augenhöhe. Der gottgesandte Messias auf dem einsamen Weg nach Jerusalem. Und der blinde Bettler, der so reich an Vertrauen ist, dass er seine ganze Armut Jesus in die Arme wirft. Es wird mucksmäuschenstill. Wir können uns das richtig vorstellen. Jeder will jetzt mitbekommen, was geschieht. Da spricht Jesus in die Stille hinein den Blinden an. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Und dieser antwortet voller Ehrfurcht und mit einem ganz tiefen Vertrauen: Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sagt zu ihm ganz unspektakulär: Sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Und im selben Augenblick konnte er sehen, folgte Jesus nach und pries Gott. Und alles Volk, das Zeuge dieser Leben und Freiheit schenkenden Tat Jesu wurde, konnte gar nicht anders, als auch Gott zu loben. So wird der sehend gewordene zu einem Nachfolger. Ja, er will mit Jesus gehen und Jesus lässt es zu. Der Weg nach Jerusalem schreckt diesen neu gewonnenen Nachfolger nicht ab. Liebe Gemeinde, welch ein Predigtwort wird uns heute zugemutet und zugesprochen. Ein spannungsreiches und doch zugleich ein wunderbares Evangelium. Wir können in großer Klarheit den wahrhaftigen, den gnädigen und den befreienden Weg Jesu erkennen. Wollen wir ihn mitgehen? Jesus konfrontiert uns ungeschminkt in seinen Jüngern mit seiner Passion, die in dieser Welt erst zu Ende ist, wenn er wiederkommt. Und er deckt so unsere Leidensscheu, er deckt die Taubheit unseres Herzens auf und die Mächte, die uns immer wieder von seinem Kreuz trennen wollen. Diese Wahrhaftigkeit, liebe Geschwister, schmerzt. Aber sie ist notwendig. Denn nur wenn wir erkennen und bekennen, wie wir immer wieder aus Jesus ein geschöntes, im Grunde vom Leiden entkerntes Bild machen, kann die Blockade unseres Herzens gelöst werden. Jesus nimmt uns mit hinein in die Not des blinden Bettlers. Doch größer als seine Not ist seine Bereitschaft, sich ohne Hemmungen vertrauensvoll in die barmherzigen Arme Jesu zu werfen. So wird uns dieser blinde Bettler in seiner Not zum Pfadfinder, zum Herzen Jesu. Hier in Jesu Armen, an seinem Herzen geschieht Heilung an Leib und Seele. Hier werden Angst und Leidensscheu besiegt und die grenzenlose Freude, Jesus nachzufolgen, ist hier zu Hause. Kein Wunder, oder doch erst recht das Wunder schlechthin, dass am Ende das große Gotteslob des sehend gewordenen Bettlers steht, der Jesus nachfolgt. Und eben dann kann auch das ganze Volk nicht anders. Es muss einfach Gott loben. Soweit am Ende dieser Predigt, liebe Gemeinde, kommt noch einmal Dietrich Bonhoeffer aus seinem Buch Nachfolge zu Wort. Ich zitiere: Wohin der Ruf in die Nachfolge diejenigen führen wird, die ihm folgen? Welche Entscheidungen und Scheidungen wird er mit sich bringen? Wir müssen mit dieser Frage zu dem gehen, der allein die Antwort weiß. Jesus Christus, der Nachfolge gebietet. Er weiß allein, wo der Weg hingeht. Wir aber wissen, dass es ganz gewiss ein über alle Maßen barmherziger Weg sein wird, denn Nachfolge ist Freude. Amen. Und der Friede Gottes, der größer und höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Jesus Christus. Amen.